Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Knapp 2 Wochen ist es jetzt her, dass Zhao Shintong als erster Asiate, als erster Chinese im Crucible Theater triumphiert hat und den WM-Titel geholt hat. Zeit genug, um für uns so ein bisschen runterzukommen, um aber auch für uns so ein bisschen zu überlegen, was eigentlich im gesamten letzten Jahr, in der gesamten letzten Snooker-Saison so passiert ist. Und darüber werden wir heute sprechen im Total Clearance Saisonrückblick 2024-25. Und dazu begrüßt euch Christian Oehmicke und bei mir natürlich Kati Hartinger. Hallo Kati.
Hallo Christian, ich bin bestens vorbereitet und habe die gesamte Saison schon wieder vergessen. Nein, ich hatte ein bisschen den Eindruck, bis auf natürlich diesen historischen WM-Titel, war das so eine Eier-richtig-Saison. Eine, wo vielleicht bei mir die ganz großen Highlights jetzt von meinen Lieblingsspielern gefehlt haben, aber wenn dann wieder so eine Geschichte rausgeholt wird, dann denke ich mir, ah ja, stimmt, oh, das Finale war mega, Eier-richtig, da gab es Beef. Ne? Also in dem Sinne auch schön, das jetzt ganz nochmal zu reflektieren in bester Gesellschaft.
In absolut bester Gesellschaft, denn mit dabei, mit neu ausgestatteter Technik, unsere Nummer 3 hier bei Total Clearance. Hallo Noah!
Grüß euch, ihr beiden!
Ja, neues Mikro. Du klingst ja, als wärst du in Berlin und nicht in Österreich.
Du, für einen Saisonjahresrückblick, den gibt's auch nur einmal im Jahr, da muss alles passen, mein Lieber.
Ja, also Kati hat es ja im Prinzip schon gesagt, es war eine komische Saison. Ne? Also wenn man mich jetzt fragen würde, wer hat Turnier XYZ gewonnen, müsste ich, glaube ich, bei einigen schon mal so ein bisschen überlegen. Aber auf der anderen Seite, Kati, war es eigentlich wirklich eine ziemlich, ziemlich gute Saison, weil man nicht so überragend über ganz viele Einzelereignisse sprechen kann, sondern weil sie geballt einfach sehr viel gutes Snooker bot, aber leider auch sehr viele Themen nebendran. Also es ist so eine bunte Mischung aus allem.
Das ist richtig und das war ja wirklich unser großer Wunsch gewesen, ne, vor Beginn der Saison. Wir wollen wieder mehr Snooker im Snooker. Weniger Dramen, weniger Skandale, weniger Diskussionen, weniger Gemecker, weniger Grund für Gemecker. Und das hat nur bedingt geklappt, ne? Dadurch, dass uns gerade auch diese Diskussion um den chinesischen Spielmanipulationsskandal dann wirklich bis ins WM-Finale begleitet hat. Das war eigentlich symbolisch dafür, was die Saison auch ausgemacht hat. Wir hatten viele Saudi-Arabien-Diskussionen. Wir hatten bittere Momente wie der, als uns dann klar geworden ist, dass es wirklich kein European Masters geben würde und dass wir mit Berlin jetzt quasi so das, ne, das einsame und einzige Dorf haben, das sich noch wehrt hier auf dem europäischen Festland, also gegen das gestrichen werden aus der Liste. Also da war schon wieder auch einiges Negatives dabei und das sage ich jetzt nicht, weil das so Spaß macht, sich über diese Skandale und Dramen auch aufzuregen, sondern weil wir eigentlich genau das Gegenteil gehofft hatten. Zum Glück hatten wir auch spannende Finals, ne, wenn es da mal auf die letzte Schwarze ging und all das. Aber das bleibt so als Enttäuschung der Saison trotzdem hängen, dass wir es wieder nicht geschafft haben, als Snookersport mal die Schlagzeilen zu 99% aus dem Snookersport zu bekommen.
Ganz Kontinentaleuropa kann nicht von Snooker besetzt werden. Ganz Kontinentaleuropa? Nein, Berlin! So, um diese Asterix-Referenz hier noch toll unterzubringen.
Ja, danke, dass du mich gerettet hast. Ich hätte es nicht mehr so zusammengebracht.
Das ist schon wieder ein wirrer Auftakt hier. Der Dauerbrenner dieser Saison ist ja aber eigentlich ziemlich klar. Ne? Das Duell Kyron Wilson contra Judd Trump. Die Rivalität neu aufgelegt oder endlich aufgelegt, kann man sagen, durch den WM-Titel von Wilson vor einem Jahr. Und meine Güte, was haben die sich für Wahnsinns nicht nur Duelle geliefert über diese letzte Saison, sondern ja, auch was so Titel anbelangt, einiges abgeliefert. Und Noah, wer hat denn jetzt das Duell gewonnen in der letzten Saison? Fällt nicht so unbedingt einfach, das zu sagen, ne? Weil Wilson hat die Duelle gegen Trump gewonnen, Trump mehr Titel, ist Nummer 1. Wilson war aber wieder ein phänomenaler erstmaliger Weltmeister. Also ja, im Prinzip können wir eigentlich grob nur sagen, beide haben gewonnen. Oder Snooker hat gewonnen.
Ja, absolut richtig. Also Snooker hat da gewonnen, was diese beiden betrifft. Du sagst es richtig, die direkten Duelle, es hat ja alleine schon drei Finals gegeben. Der hat allesamt Kyron Wilson gewonnen. Aber auch Judd Trump, ich meine, was der hier alles erreicht hat, auch mit dem Century-Rekord. Und es war ja auch bei der Wahl dann für den Spieler des Jahres schwierig. Also die Journalisten haben ja Kyron Wilson gewählt und der Player of the Season ist dann offiziell Judd Trump geworden. Also ich glaube, da hat man eine gute Lösung gefunden. Es ist ganz, ganz schwierig und definitiv kann man sich, glaube ich, darauf einigen, dass die beiden absolut die Spieler der Saison sind. Da gibt es keine zweite Meinung dazu. Die beiden werden auch in den nächsten Jahren das Spiel dominieren. Und ich bin einfach gespannt, wie sich diese Rivalität in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ich glaube wirklich, dass sich diese beiden nicht schenken werden. Und die Finals heuer, alleine da bei der Players Championship, das war wirklich ganz, ganz großes Snooker. Und ich glaube, wenn die beiden aufeinandertreffen, dann kann man sich auch für die Zukunft freuen, dass da immer große Matches entstehen werden.
Da entstehen auf jeden Fall große Matches. Die Frage ist, oder was mich so ein bisschen nervt, ist neuerdings, dass Judd Trump gefühlt immer noch so viel gewinnt und sich aber trotzdem rechtfertigen muss. Jetzt fängt das wieder an mit, jetzt wieder nicht Weltmeister geworden. Also der hat knapp 2 Millionen Pfund in der Weltrangliste, ne, Akasi? Also was muss man eigentlich noch machen, um eine Legende des Sports zu werden, was ihm ja irgendwie, warum auch immer, noch so ein Stück verweigert wird?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich meine, ich bin tendenziell nicht so begeistert von dieser Rivalität zwischen Judd Trump und Kyron Wilson, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht so begeistert wie Noah, weil die mich eigentlich immer enttäuscht. Die einzelnen Matches, die gegeneinander spielen, sind dann oft extrem hochklassig, keine Frage. Aber so von dem Drama einer echten Rivalität, ich weiß nicht, erst hat immer Judd Trump gewonnen. Ja, dann es war so eine einseitige Rivalität, wie ich das immer gern genannt habe, von Kyron Wilson, der meinte, er wäre ein Rivale, war aber eigentlich gar nicht. Dann jetzt der Weltmeistertitel für Kyron Wilson und seitdem gewinnt er gegen Judd Trump in hoher Regelmäßigkeit. Gleichzeitig Judd Trump aber ansonsten auch so wahnsinnig solide, dass es wieder dann mehr so ein Unentschieden ist. Also ich finde, so richtig funkt das noch nicht zwischen den beiden bei dieser Rivalität. Ich habe das Gefühl, die wird immer noch mehr herbeigeredet, als dass sie wirklich funktioniert. Aber wir waren ja eigentlich jetzt bei Judd Trump, weil Kyron Wilson schwebt ja auch, nachdem er jetzt den WM-Titel nicht verteidigen konnte, dank des Crucible Curse, weiter auf Wolke 7, ist ja ganz klar. Aber Judd Trump, ja, ich frage mich auch, also ich habe wieder so viel Respekt vor ihm gehabt, als ich doch mal habe Revue passieren lassen, wie sehr dieser Mann erwachsen geworden ist vor den TV-Kameras, in der Social-Media-Welt, auch als die noch gerade relativ frisch war mit Twitter und allem, weil ich das auch habe reflektiert gesehen bei Kyron Wilson, der ja auch als erstmaliger Weltmeister dann so einiges ausprobiert hat und lustige Walk-ons, ne, und sich mal so von der anderen Seite präsentieren wollte. Und das wurde ihm dann auch wieder von vielen übel genommen. Und dann denke ich halt daran zurück, dass Judd Trump das in einem wesentlich jüngeren Alter und auch zu einer wesentlich, ja, in einer wesentlich anderen Zeit auch durchmachen musste. Und ich habe da wirklich viel Respekt davor, was aus dem Judd Trump geworden ist und wie er sich als Mensch entwickelt hat, zumindest in der Variante, in der wir ihn sehen und kennenlernen können als Fans. Und ja, titelmäßig kann man da auch wirklich nicht meckern und er ist immer eine Freude, wenn man ihn bei Turnieren sieht und dabei hat. Also ich kann dir da eigentlich nur zustimmen, dass auf dem Mann, finde ich, wirklich unnötig rumgehackt wird. Er ist auch jemand, der die Tradition sehr schätzt mittlerweile, dem es mehr um das Prestige eines Turniers geht als um das Preisgeld. Zumindest macht er das sehr glaubhaft. Gut, er hat ja jetzt auch wirklich mehr als genug Preisgeld, Freunde. Jetzt können wir ein bisschen tiefer stapeln hier. Also Preisgeld ganz oben an der Spitze ist ja wirklich nicht das Problem im Snooker, auch wenn uns das gerne weiß gemacht wird. Judd Trump, wirklich ein toller Spieler und das hätte ich vor 15 Jahren wirklich überhaupt nicht gesagt oder vor 13, vielleicht auch vor 10 noch nicht. Und ich würde es ihm tatsächlich sehr wünschen, wenn er im Crucible nochmal einen WM-Titel holen würde jetzt in den nächsten 2 Jahren. Und das ist aber kein Muss, finde ich. Ja, es gibt doch so viele einmalige Weltmeister, die immer noch hier als Legenden des Sports rumgeistern. Ja, looking at you, Ken Doherty und andere. Also ganz ehrlich, da ist doch der Judd Trump schon längstens dabei. Längstens. Und ich weiß auch nicht, warum er ihm das immer abschreiben möchte.
Ja, ist schon kurios, ne? 30 Ranglistentitel gewonnen, also nur drei Spieler haben da überhaupt mehr, Higgins, Henry, O'Sullivan. Und das innerhalb einer Zeitspanne von 14 Jahren. Also der hat 2011 seinen ersten Titel gewonnen. Also das ist noch nicht mal ewig lange her, der ist jetzt Mitte 30, also über 1000 Centuries gespielt, die 100 Centuries diese Saison erreicht. Also ich glaube, da kann man sich eine ganze Menge. Ja, oder man macht sich da ein bisschen zu viel Drama, was so Triple Crown angeht. Und er hat die UK Championship gewonnen diese Saison. Also auch da einen Triple Crown-Titel geholt. Ich glaube, wir können uns da auf einiges gefasst machen, aber Kyron Wilson und Judd Trump, beide sind nicht Weltmeister geworden am Ende, sondern ein Mann, den vor der Weltmeisterschaft durchaus einige auf dem Zettel hatten, aber sicherlich noch nicht für den ganz großen Titel. Zhao Shintong. Ich glaube, wir brauchen über die Geschichte Noah gar nicht mehr großartig reden. Ne? Es ist einfach Wahnsinn, wie dieser junge Mann als Amateur wieder zurückkommt, jetzt dann die UK Championship und die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Also, ja, er ist wieder zurück in den Top 16. Man kann eigentlich, wir haben alle Superlative bei der WM rausgeholt.
Ja, das war wirklich ein ganzer Monat wie im Rausch von Zhao Shintong. Man darf ja nicht vergessen, inklusive Quali, die erste Quali-Runde bei ihm hat begonnen am 7. April und das Finale war am 5. Mai. Also wirklich ganze 4 Wochen, der für diesen WM-Titel hat kämpfen müssen und wobei er dann wirklich im Crucible selber gar nicht so gekämpft hat müssen, weil er nicht so gefordert worden ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber nein, also dass er wirklich da den Titel holt, das habe ich ihm auch nicht zugetraut. Natürlich hat man gewusst, okay, und das hat auch im Vorfeld jeder gesagt, schon in der Quali, auf den willst du zu 100% nicht treffen. Und es hat dann im Crucible hat es dann einen Jack Jones getroffen, der dann auch gesagt hat nach der Niederlage, also für ihn ist Zhao Shintong der Favorit für den Titel sogar und er sollte damit auch recht behalten haben. Also das war wirklich ein Monat, so eine Geschichte hat es eben in dieser Form noch nicht gegeben und die Konsequenzen darum haben wir ja eh schon sehr intensiv besprochen. Deswegen war es auch sehr, sehr schwierig, mit diesem Fall umzugehen. Das wird auch nach wie vor ein Thema bleiben, aber wir werden uns jetzt an das gewöhnen müssen. Wir sind zwar zu dem Entschluss gekommen, dass es für uns eventuell nach der Sperre noch zu früh war, diese WM, und dass er überhaupt mitspielen durfte. Aber jetzt, er ist bei den meisten Turnieren jetzt als Weltmeister auf Rang 2 gesetzt, wird da vorne mitspielen, wird wahrscheinlich seine Titel auch nächstes Jahr holen. Und alleine, wenn man sich anschaut, was der für einen Empfang bekommen hat in Shenzhen nach dem WM-Titel, es ist ja unglaublich am Flughafen da. Die Journalisten sind da an ihm geklebt, also der hat da keine freie Sekunde da gehabt beim Empfang. Also da ist ein Boom ausgelöst, der ja eh vorher schon da war. Der ist jetzt noch viel, viel größer geworden. Und das sagen eigentlich alle. Ich merke es auch hier bei der Berichterstattung. Durch das, dass Zhao als erster Chinese Weltmeister geworden ist, ist auch die Berichterstattung viel intensiver geworden. Und dass er hier wirklich im historischen Kontext wirklich dieser WM-Titel von Zhao, der könnte Snooker in andere Sphären heben noch einmal.
Ja, das war ja im Prinzip angekündigt. Wer auch immer erster chinesischer Weltmeister wird, es wird einen absoluten Boom auslösen. Apropos Boom auslösen, Kati, ich stelle die Frage mal bewusst dir: Wie geht's denn jetzt Ding Junhui? Ist das positiv für ihn oder negativ?
Okay, nein, ich leide natürlich mit den Ding Junhui-Fans, ja, die jetzt nicht den Ding erleben werden als ersten chinesischen Weltmeister. Ding Junhui wird niemals der erste chinesische Snooker-Weltmeister werden. Tja, wer hätte das noch gedacht, ne? Gut, er hatte jetzt wirklich genug Chancen. Ja? Der ist wirklich schon lange im Geschäft und hat es auch mal ins Finale geschafft. Ist dann an wem nochmal gescheitert? Ach ja, Max Selby war das, ne? Ja, das wird ihn natürlich bitter sein. Also da kann er nette Social Media Posts raushauen, wie er will, wie sehr er sich für Zhao Shintong freut. Also, das ist, also ich weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll, ne? Da arbeitest du jahrzehntelang dahin. Ich meine, andererseits, und das würde ich ihm auch nicht absprechen, bei Ding Junhui hatte ich manchmal in jüngerer Vergangenheit auch das Gefühl, vielleicht will er es doch gar nicht mehr so ganz. Vielleicht hat er seinen Frieden schon damit gemacht, dass es nicht mehr klappt, ne? Also manchmal stand er so gefühlt so am Tisch, ne? Ja, das wird wahrscheinlich eher nix und das ist auch okay. Und vielleicht kann er sich das so ein bisschen zuschreiben, dass das alles ohne ihn überhaupt nicht passiert wäre? Und das ist bestimmt auch ein Stück weit richtig. Aber also, wenn er der Sportler ist, für den ihn viele ja gerne halten, dann ist das eigentlich was, was du kaum verarbeiten kannst.
Aber haben wir jetzt die chinesische Machtübernahme endgültig gesehen oder erleben wir die jetzt gerade, Noah? Wir haben jahrelang überlegt, wann kommt das? Und jetzt haben wir den ersten chinesischen Weltmeister. Wir haben einen Rekord an chinesischen Spielern gehabt bei der Weltmeisterschaft. Wir haben 5 in den Top 16, 10 in den Top 32 aktuell. Ich glaube, wenn wir nicht am Anfang sind, ich würde fast sagen, wir sind mittendrin in der Übernahme.
Weißt du, du musst es ja auch daran messen, anhand daran, was nachkommt, nicht? Aus China im Vergleich jetzt auch aus Großbritannien. Und da sind ja die Chinesen um Längen vorne. Also da ist ja so viel, was danach kommt, auch Namen, die man noch gar nicht so gehört hat, die wirklich sehr, sehr viel Potenzial haben. Und wir haben es ja auch schon analysiert. Also da sind Namen dran, die klopfen ganz fest dran. Und wir haben heuer schon rein chinesische Finals gehabt und alles. Also wenn man nicht jetzt von einer Machtübernahme sprechen kann, ja wann dann bitte? Und ich glaube, das muss jetzt auch jedem eingesessenen Briten klar sein, dass das bald, oder die Engländer im Speziellen, dass die bald nicht mehr die Snooker-Nation Nummer 1 sein werden. Und das hat natürlich einen Auswirkungen, auch was die Turniere betreffen wird natürlich. Also der Trend, dass das von Kontinentaleuropa immer weiter weggeht, das wird durch das jetzt nicht wirklich besser werden. Und mal sehen, was das auch mit den Turnieren in China macht, ob da jetzt der Andrang noch größer wird. Wir erinnern uns ja, in den ersten Runden bei dem ein oder anderen Turnier hat es ja dann auch sehr leer ausgesehen. Mal schauen, wie das dann wird, auch bei den ersten Auftritten von Zhao, ob das Dimensionen erreicht, noch ärger wie bei Ding Junhui. Na, aber eben auch mit einem Lei Pefan, der heuer seinen ersten Titel geholt hat, mit einer Rangliste über 80. Also das ist schon, sind wir weit weg von dem, dass wir sagen, da ist Ding Junhui und dann ein, zwei andere. Nein, nein, das ist eine ganze Bandbreite, an die wir uns ja eigentlich schon gewohnt haben und jetzt auch in den nächsten Jahren noch mehr, nicht mehr gewöhnen müssen, sondern die sind da und die sind auch nicht mehr wegzudenken.
Zu Lei Pefan, der seinen ersten Titel geholt hat, gesellt sich ja auch Xiao Gudong, ebenfalls mit dem ersten Titel. Kathi, chinesische Machtübernahme ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber es fühlt sich ein bisschen so an, ne? Und man darf nicht vergessen, unfassbar viele von denen, und da war ja Zhao Shitong jetzt auch involviert, sind ja gesperrt worden. Und dass dann trotzdem sich so schnell das erholen konnte und vor allem jetzt in der Weltrangliste und ja auch in den Turniersiegen sich niederstreckt, ist schon ein Stück weit beeindruckend.
Ja, da wird auf jeden Fall viel richtig gemacht in der Nachwuchsförderung. Ich glaube, das sehen wir ja irgendwo seit Jahrzehnten. Nur der durchschlagende Erfolg bis ganz am Schluss hatte dann eben gefehlt. Und jetzt haben wir den Weltmeistertitel. Jetzt ist klar, es gibt kein Glass Ceiling mehr. Ne? Es gibt keine Grenze mehr nach oben. Und das sind gute Neuigkeiten für alle chinesischen Snooker-Fans und alle Fans von chinesischen Spielern. Und da zähle ich mich tatsächlich auch dazu, ja, weil ich bin ein großer Fan von Sijia Wei, von Weezer natürlich, mein Lieblingslauch auf der Tour. Es ist ich wirklich, also das freut mich. Und ich wünsche gerade den beiden wirklich, dass es noch weiter nach oben geht. Ich glaube, wie bei den britischen Spielern auch, ich meine, man braucht jetzt nicht so tun, als wären das jetzt irgendwie ganz andere Leute, ne? Wir sind doch eigentlich alle eine Snooker-Familie und da gibt es echt so ein paar schräge Typen, auch Leute, die ich brutal unsympathisch finde, zum Beispiel Zhao Gudong, ne, hatten wir auch in der WM-Vorschau. Und es gibt Leute, die finde ich brutal sympathisch, basierend auf dem, was ich über sie weiß. Ne? Wir haben diese Saison auch wieder die erschreckende Erkenntnis um die Ohren gehauen bekommen, dass wir die Leute halt doch nicht, also die viele davon nicht privat kennen oder nicht gut kennen. Ne? Das heißt, das kann immer mal passieren, aber ich freue mich, dass wir die chinesischen Spieler auch immer besser kennenlernen dürfen. Zhang Anda komplett auf Selfie-Mission jetzt in Finnland bei diesem Spaßturnier. Und der war ja auch so gut gelaunt auf dem grünen Teppich da am Crucible und hat da auch wirklich sich sehr um seine Landsleute gekümmert und geschaut, dass da wirklich alle in bester Laune und in Topform für die Fans da sind. Also das ist doch toll. Ich war nicht so begeistert von zu Zeiten, wo man einfach nichts wusste über diese Spieler, ja, unabhängig von der Nationalität, aber natürlich die Sprachbarriere spielte dafür eine große Rolle. Und jetzt, wo das nicht mehr so ist, gibt es einfach da Spieler, denen gönne ich jeden Titel und Spieler, denen gönne ich gar keinen Titel. Und das ist doch irgendwie erfrischend normal jetzt, weil das ist ja bei den, wie gesagt, bei den britischen Spielern, bei allen anderen Spielern auch überhaupt nicht anders.
Also, wir werden, glaube ich, eine ganze Menge noch erwarten dürfen, nicht nur vom Weltmeister von Georgetown, sondern auch von den ganzen anderen super talentierten und teilweise auch sehr, sehr engagierten Spielern, die da aus China kommen. Und wenn wir darüber reden, wir haben lange gewartet auf die chinesische Machtübernahme, dann kann man eigentlich genauso gut sagen, wir warten und wir können wahrscheinlich auch noch 20 weitere Jahre warten auf die 92er, dass sie dann endlich mal ihr Kühe an den Nagel hängen, endlich mal durchgereicht werden in der Weltrangliste. Meine Güte. Ich überspitze das jetzt mal, Noah, die alten Säcke sind einfach nicht tot zu kriegen.
Wisst ihr, ich habe das jetzt aufgegeben, das zu sagen, wenn die aufeinandertreffen, das könnte jetzt das letzte Mal sein, weil das sagen wir jetzt schon seit 10 Jahren und mich interessiert das nicht mehr. Wir werden sie einfach noch immer noch weitere 50 Jahre sehen. Also wir nehmen das ja heute am 18. Mai auf. Schöne Grüße und alles Gute an John Higgins, der heute seinen 50. Geburtstag feiert. Also das ist schon unglaublich, was die drei auch heuer wieder gezeigt haben. Ich meine, ein Mark Williams, der hat nach der Player Series zu Stephen Hendry gesagt, das könnte jetzt das Ende sein, weil er sieht einfach nichts mehr. Ja, das kann, so schlimm kann es nicht gewesen sein, so wie der im Crucible gespielt hat. Also ich war der festen Überzeugung, dass der in der ersten Runde gegen Wuyisi rausgeht. Also wirklich auch mit den Vorleistungen und dann kommt er wirklich bis ins Finale, wo ihm dann leider Gottes ein bisschen das Gas ausgegangen ist, aber insgesamt wirklich auch John Higgins. Ich meine, wer hätte gedacht, er ist ja kurzzeitig rausgefallen aus den Top 16 dann am Ende der letzten Saison und schließt jetzt da die WM wieder unter den ersten fünf, die Saison wieder unter den ersten fünf ab. Also das ist schon unglaublich. Und in der Rangliste sind sie auch alle drei unter den Top 5. Also die sind einfach, wie du richtig sagst, nicht tot zu kriegen. Und man stellt sich die Frage, momentan würde ich eher sogar auf Ronnie O'Sullivan setzen als erstes, der die Segel streichen wird. Wobei bei Ronnie kann sich das auch immer sehr, sehr schnell ändern. Aber insgesamt so ein Phänomen, das ist schon, da können wir auch schon froh sein, dass wir die drei noch so in einer Form haben.
Schon lustig. Ich glaube, vor einem Jahr hast, wenn nicht du, irgendjemand gesagt, ah, ich bin mir ziemlich sicher, John Higgins wird der Erste der drei sein, der aufhörte. Ein Jahr davor
Jetzt sage ich ja, wie
war
schnell
es
sich
Mark
das wieder
Williams.
wechselt. Aber es wechselt sich ja ständig, weil jeder dann wieder so eine Phase hat, wo dann der wieder besser ist und der wieder. Und es ist einfach ein Wahnsinn. Das Rad dreht sich immer wieder rundherum und man weiß nie, wann es zu Ende geht.
Also ich weiß noch, ich saß im Tempodrom dieses Jahr, ne? So melancholisch, dachte mir so, boah, wenn das jetzt das letzte Mal ist, dass ich John Higgins live Snooker spielen sehe, ha, ich habe das so richtig aufgesogen. Ja, weißt du, gewinnt der Typ danach hier Titel nach Titel, spielt super bei der WM. Also mir geht's wie Noah, da hat man noch gar keine Lust mehr drauf.
Aber Noah hat es schon richtig gesagt. Ich glaube, also wenn man sich gerade um jemanden Sorgen machen sollte, dann Ronnie O'Sullivan, ne? Kati, also nicht nur, dass er sehr wenige gute Ergebnisse gefeiert hat, das war die erste Saison. Ich musste, hab nachgeguckt. Das ist eine Wahnsinnsstatistik. Die erste Saison, die er jemals auf der Main Tour verbracht hat, sprich seit 92, in der er kein Finale erreicht hat, also kein offizielles auf der Main Tour. Er hat sehr viele Punkte zu verteidigen nächste Saison, also könnte sein, dass er auch aus den Top 16 fallen wird im Laufe der nächsten Saison, wenn er dann überhaupt spielt. Denn auch das ist bei ihm ja im Moment die große Frage.
Korrekt. Ich habe ein Mitgefühl mit Ronnie O'Sullivan, das ich davor nie hatte, einfach seitdem ich den bei diesem Media Day erlebt habe. Also der Mann ist ja immer so ein Phänomen mit seiner ganz eigenen Aura, aber das war einfach ein Häufchen Elend, was da uns gegenüber saß und ich wünsche ihm, dass das alles besser wird. Weil wie du auch so schön gesagt hattest bei der WM, ne, ist es dann halt doch schön, wenn er am Tisch steht und so eine Ronnie O'Sullivan Clearance spielt, ne? Das macht schon einfach Spaß, das kann man nicht wegdiskutieren. Er hat ja, also ist so ganz offen natürlich nicht über Sachen gesprochen, ist ja auch sein gutes Recht, aber wenn man jetzt so ein bisschen zusammenpuzzelt, dann scheint das bei ihm ja wirklich komplett schiefgelaufen sein mit diesem Side-Ride, oder? Was er mal da eine Zeit lang gemacht hat. Weil er scheint ja wirklich sein Spielgefühl verloren zu haben durch was er im Training ausprobiert hat, wie er dann sagt. Und also das müsste doch dieses Side-Ride-Zeug gewesen sein. Also finde ich faszinierend, das so von der Warte ein bisschen zu betrachten, woran lag es jetzt? Ne? Weil das ist ja doch eine andere Art dann zu zielen, und so eine ganz eigene Trainingsmethodik, die mich manchmal an eine Aspekte erinnert, aber bei manchen Leuten hat das ja auch sehr gut funktioniert. Ja, und irgendwie Ronnie O'Sullivan scheint da so ein bisschen seinen magischen Touch verloren zu haben dadurch. Vielleicht, weil er zu sehr über Sachen nachdenkt. Ja, aber dann zerhackt er auch wieder seinen Kö, ne, bei der Championship League, und dann denkt man sich auch wieder, ja gut, dann lass uns einfach in Ruhe, Ronnie, ne? Also es ist einfach jemand, der Gefühle auslöst bei den Snooker-Fans. und ja, also ich wünsche ihm einfach gute Besserung an der Stelle.
Ja, ich glaube, da kann man es tatsächlich mit dann auch ganz gut zusammenfassen. Wir werden sehen, wie das nächste Saison bei ihm weitergeht. Er wird auf jeden Fall für den einen oder anderen Aufreger dann bestimmt noch sorgen. Und zumindest bei einem Turnier werden wir ihn auf jeden Fall sehen, weil er ja vertraglich dazu verpflichtet ist, nämlich in Saudi-Arabien.
Und das war ja auch, wenn ich nochmal kurz sagen darf, Christiane, bei allem Mitgefühl, ist das auch was, was über die Saison hinweg uns in Erinnerung geblieben ist. Ne? Diese ganzen kurzfristigen Absagen. Und wie gesagt, ich wünsche ihm gute Besserung. Ich wünsche aber ihm und World Snooker Tour und allen daran Beteiligten wirklich auch, dass für die nächste Saison eine bessere Lösung gefunden wird, die abomäßige, kurzfristigste Absagen irgendwie verhindern kann, ohne ihn jetzt zu benachteiligen. Na, also ich würde mich sehr freuen, wenn da jemand mal sein Hirn einschalten würde und da mit irgendeinem cleveren Plan um die Ecke kommen könnte. Weil man möchte natürlich Ronnie O'Sullivan in den Turnieren haben, ist mir völlig klar, aber dann muss man halt einen extra Spieler einladen, ja, also den man dann vor Ort hat als Ersatz oder was auch immer. Aber dass halt Spiele ausfallen und dass das so kurzfristig alles kommuniziert wird, dass wir uns schon fragen, kann das wirklich sein? Oder hat der schon früher abgesagt und ist wird einem nur nicht gesagt, damit die Leute ihre Tickets nicht zurückgeben. Also dieses ganze Geklüngel da, was im Hintergrund aufpoppt, das will ich nicht mehr nächste Saison. Genau, das wollte ich auch nochmal sagen, weil das ist für mich auch wirklich auf der Negativliste der Saison gelandet.
Also wir werden sehen, wie es mit Ronnie O'Sullivan weitergeht. Wir werden uns sicher, oder wir können uns sicher sein, er wird weiter für den einen oder anderen Aufreger sorgen. Und das ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn was haben wir für Aufreger und Skandale gehabt in den letzten Jahren. Wir haben Saudi-Arabien, wir haben den chinesischen Manipulationsskandal, wir haben so viel schon durch. Und wenn man dann eigentlich denkt, man möchte doch mal nur Snooker gucken, dann kommt gefühlt auch oder kam gefühlt auch in der letzten Saison nur alle paar Wochen irgendein Statement um die Ecke. Also verschont wurden wir von sowas in der letzten Zeit jetzt nicht.
Ja, Kathi hat es ja in dem Eingangsstatement gesagt, also wir hätten uns gewünscht, dass doch der Snookersport zu 99% im Mittelpunkt steht, und das war ihm leider Gottes nicht. Es war ja angefangen die Geschichte schon mit Mark King, die ja schon länger bekannt war, wo dann jetzt 1,5 Jahre nach diesem Vorfall bei den Welsh Open 2023 eben auch die offizielle Verurteilung gekommen ist mit dieser 5-Jahres-Sperre aufgrund dieses Match-Fixings damals gegen Joe Perry. Das hat für meinen Geschmack auch sehr, sehr lange gedauert, also wirklich 1,5 Jahre, und ist jetzt noch bis März 28 gesperrt. Da hat es schon angefangen, und dann andere Sachen mit Matthew Selt, mit den Verhaltensauffälligkeiten beim Saudi Arabia Masters, der jetzt übrigens auch vom WPPSA Players Board entfernt wurde, also da nicht mehr Mitglied ist. Und dann natürlich auch die Geschichte jetzt da im Rahmen der WM-Quali von Graham Dodd, der da in 2 Fällen des Kindesmissbrauchs einmal die Vorwürfe stehen da vom schottischen Strafgericht. Da ist jetzt einmal offiziell ist er suspendiert. Also man wird sehen, wie es da weitergeht. Aber das sind einfach alles so Sachen, die ja dann teilweise gar nichts mit Snooker zu tun haben wie bei Dodd. Das ist ja ganz was anderes. Und das ist einfach schade. Und man kommt dann aus dieser Nummer irgendwie nicht raus. Aber auf der anderen Seite kann man diese Fälle auch nicht ignorieren. Man muss das ansprechen. Das gehört auch dazu. Diese kritische Berichterstattung. Und da sind auch wir dazu aufgefordert, darüber zu reden, obwohl wir natürlich lieber über sportliche Erfolge oder sportliche Ergebnisse diskutieren wollten. Aber es schaut so aus, als kommt der Sport Snooker in dieser Hinsicht einfach nicht zur Ruhe. Auch heuer nicht.
Ja, er kommt nicht zur Ruhe, ne? Und dann gibt's ja auch wirklich richtig, richtig, richtig schlimme Sachen. Also Aufreger, wo du dir noch tagelang die Haare raufst, Kathi. Oder sogar noch auf dem roten Teppich im Crucible drüber reden musst.
Ja, aber wirklich. Das war ja dann fast schon Comedy. Ich finde, es gab im Rahmen der ganzen furchtbaren Skandale und grauenvollen Schlagzeilen, gab es zweimal Comedy im Rahmen der WM, was so Dramen anging. Einmal Mark King, der plötzlich wieder um die Ecke kam mit einem TikTok-Account, den er jetzt eröffnen wollte. Also ich meine, der Mann ist echt auch Realsatire, da kann man nicht helfen. Gut, vielleicht sogar drei Sachen, weil das andere war, wie Bernd Zeltner dann plötzlich weichgespült vor einem saß in der Pressekonferenz. Also den haben sie wirklich mit ganz viel Weichspieler dreimal durch die Waschmaschine durch, damit er sich bei der WM benimmt. Hat ihm auch nichts geholfen, was das Players Board angeht, aber das ist, ich meine, dass der Mann auf dem Players Board nichts zu suchen hat, das ist ja auch wieder völlig klar. Aber ja, der eigentlich wirklich lustigste, unnötigste, skurrilste Skandal und Beef war doch der zwischen Karen Wilson und Sean Murphy, wo ohne jeden Anlass so ein paar Tage vor der WM Karen Wilson ein Interview gegeben hat, dass Sean Murphy sich ihm gegenüber also ganz grauenvoll verhalten hat im Rahmen des Masters-Finals. Ja, und dann blieb er so total neblig in seiner Beschreibung des Vorfalls. Er hat nämlich gar nichts dazu gesagt. Ja, dann Sean Murphy beim Media Day so überrascht, wie es nur Sean Murphy sein kann. Und dann hatte ich eben im direkten Vergleich ein paar Minuten später den Karen Wilson. Und das war wieder so ein Gänsehautmoment bei der Pressekonferenz, wie einfach diese beiden innerhalb von, ja, einer halben Stunde ihre Statements zu diesem Vorfall abgegeben haben, ohne irgendwas zu sagen. Also keiner von beiden hat eigentlich irgendwas inhaltlich Relevantes gesagt, weil es gibt ja auch nichts zu sagen. Na, Freunde, also ich meine, das Gerücht ist ja, das kann man jetzt auch mal raushauen hier, es gibt ja leider auch immer Sachen, die wir nicht so erzählen können im Podcast, ne? Aber zum Beispiel, dass es total eigentlich einen guten Grund dafür gibt, warum das bei Mark King so lange gedauert hat. Und das nervt mich seit Jahren, dass ich den nicht erzählen darf. Aber hier, da kann man es jetzt mal raushauen. Also die Gerüchte sind wirklich, dass der Sean Murphy mit den Trainingsbällen von dem Karen Wilson gespielt hat. Also das ist ein Gerücht. Und das ist das, was ich gehört habe, dass wirklich passiert ist, worum es geht. Ja, und da, also wirklich der ganze Charme lag in diesen direkt aufeinanderfolgenden Pressekonferenzen von den beiden, wo Sean Murphy aber sowas von gar keine Ahnung hatte, worum es ging. Und das ist ja auch was in der Geschichte von Sean Murphy noch nie passiert ist, ne? Dass Sean Murphy eigentlich gar nicht weiß, warum ihm jemand was vorwirft. Und danach Kyron Wilson, der da saß und mit so einem verschmitzten Lächeln gesagt hat, der weiß, worum es geht. Ja? Und das ist, also das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil es im Grunde um nichts ging. Ne? Also da haben wir eben viel zu viele Geschichten, in denen es um richtig was geht. Da geht es um nichts am Ende des Tages. Und das hat einfach Spaß gemacht, das zu erleben. Deswegen wollten wir das auch nochmal ausgraben, ne, Christian? Und euch das mal hören lassen, weil wir hatten bei der WM gar keine Zeit dafür, aber die Interviews sind ja da. Und deswegen ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um das Ganze nochmal aufzuwärmen, wie man es eben macht mit einem guten Skandal. Ja, und wir wissen natürlich nicht, wer recht hat. Wir wissen natürlich nicht, was wirklich passiert ist. Aber ich kann nur sagen, wenn für mich was davon abhinge, dann wäre ich, glaube ich, bei Karen Wilson.
Also manchmal glaubt man ja kaum, was für kriminelle Gestalten unter uns weilen. Also wirklich, wir hören mal rein, was der Täter und das Opfer dazu zu sagen haben.
So, we could ask you about what Kyron said from the Masters. What can you tell us about that? What's your reaction to that?
Yeah, I'm totally baffled by it. I my phone lit up this morning when that was released. I was in the barbers, minding my own business. I came out and my phone had gone nuts. All my mates like, what's this about? What's he saying? You know, what did you do? What didn't you do? What's the story? I've got absolutely no idea what he's referring to. I'm disappointed that he's chosen now the time to bring it up, whatever it is. You know, he's had months to say something to me if he wanted to. I think it's really poor form on him to say it the way he said it and to leave everybody hanging. You know, if you're going to have the bottle to pull somebody over something, at least pull me about it. He could have said it to my face. He could have been a proper bloke and actually addressed me himself. He's chosen not to do that. I've got no idea what his beef is or what his problem is. I'm as puzzled as you are.
Yeah, and I mean, the word unprofessional, I think that's probably something that you pride yourself on being the opposite of, if
yeah, I was. Sore when I saw that comment, because my professionalism is something I pride myself on and have done for many, many years. You know, I'm left scratching my head as to what he could possibly be referring to. I've got no idea. I wish he'd just accused me of something outright, because at least I could defend myself. I've got no idea. I mean, The Masters, I remember, we left the venue. You know, this is what I did in the interval. Filled my car up with washer fluid. I took it for a car wash, and we went for a team Starbucks in Muswell Hill. Like, I'm not sure what he's talking about. Maybe he was offended by my Starbucks order. I don't know. I've not seen him today. I've not been in his company personally today yet. You know, I'd love to get the chance to sort of say to him, what's the crack? He didn't mention anything last night at the dinner. He shook my hand at the dinner and was nice as pie. So whatever it is that's upsetting so much, it can't be that bad because he shook my hand last night. I've got no idea what's wrong with him. But I don't know. If you're going to call someone out, you've got to call someone out, haven't you? Don't go half-baked and leave everybody, including me, hanging. Got no idea.
Go back a long way as well, don't
you? Well, we've known each other a long time. There's always been a bit of rivalry between Kettering and Earthlinborough. You know, if that can be a thing, small county rivalries. You know, he's always, I think, had a bit of a chip on his shoulder about the fact that I was first and was ahead of him. And maybe that's what we're seeing. Maybe it's good old-fashioned green-eyed monster. I don't know.
We've got to ask you about that interview that you did about Sean and the Masters that came out today. You gave us a bit of a tease by not saying what happened. We have asked him and he says he doesn't know. So can you tell us anything else about that?
Sean knows what he did. I don't want to badmouth him because I don't want to take any shine away from his win. And it's nothing to do with performance-wise. He was absolutely fantastic during the Masters. You know, Neil, who stood behind us right now, I commentated on his game with Neil. Yeah. And he was outstanding in that match. Nearly made the maximum, then made the maximum. And it's almost like snooker player preferences. We kind of all know the do's and don'ts. And there was a bit of a don't during the evening session just before the final. That's all I'm going to say.
So is it during the match while you were playing?
No, it wasn't. No, so there was nothing like that going on in the game. There was no off-putting, anything like that, just to make that clear. It's in the practice room.
Okay. Did you tell him at the time? Did you raise your
Sean knew. Yeah. We had a chat about it. Yeah, me and Taylor pulled him and Peter up on it. You know, I'm very good friends with Peter and good friends with Sean. I've helped Sean out a lot over the past couple of years, especially during COVID when he was living in Ireland and he needed a practice base and a suitcase to borrow and stuff like that. So I was disappointed how that happened. But at the end of the day, no bad blood whatsoever against Sean. You know, I'm on tour too much nowadays to have any bad blood with anyone. Taking nothing away from his win, but disagreed with something he did before the evening session. He knows what he did. We spoke about it.
Can I just clarify, was it subject to a complaint? Did you take it forward or did you nip it in the bud there?
No, nipped it in the bud there straight away. I think we were in the World Open out in China. Sat and had a coffee with him like everything was normal in Starbucks. You know, sat and had dinner with him last night. No bad blood, we had a good laugh. I've got absolutely no animosity towards Sean.
Did it impact your performance in the final?
It helped me.
It helped me. You, I think you were behind it. You were rallying.
I think
backwards.
I was 6-2 down. Yeah, and I got back into the game. I think maybe if I didn't have that G up, you might not have seen as close to the final as you guys got.
Yeah, also Sean Murphy contra Kyron Wilson. Tja, und da wird so schön aufgebaut, dieser ganze Skandal. Und dann endet der auf die langweiligste Art und Weise. Nämlich, keiner kriegt's großartig mit. Noah, was los?
Ja, also es ist, also die zwei, also ich weiß nicht, ist das Comedy oder ist das, also ich blick da nicht durch und dann sagt der Sean Murphy in seinem eigenen Podcast, wenn er darauf angesprochen wird, ja, eigentlich hat's ja da nie was gegeben, oder? Also wieder so eine Sache, er hat ja eigentlich von nichts gewusst. Also das kann er wirklich, dieses Leugnen oder sich einfach blöd stellen. Also das passt ihm ja eigentlich überhaupt nicht. Also irgendwie, das ist komplett komisch, was sich da entwickelt mit den beiden. Es gibt auch überhaupt keinen Grund dazu, dass man da gegenseitig sich irgendwie anpatzt, sage ich jetzt einmal. Also das ist ja fast schon wie in der Politik. Also das braucht man nicht. Das ist für uns zwar unterhaltsam, aber da hat weder Murphy noch Wilson was davon. Die sollen sich auf Snooker konzentrieren und fertig.
Das absolut. Und sie haben es zumindest jetzt geklärt. Ich denke mal, wir werden dann in der nächsten Saison wieder etwas mehr Gentleman-Sport von beiden dann hoffentlich auch erleben. Wir werden viel Snooker erleben nächste Saison. Aber wir werden einige Spieler nicht mehr erleben nächste Saison. Das war auch ein Thema, vor allem während der WM-Qualifikation und vor allem dann auch während der zum Ende der WM-Qualifikation und auch zu Beginn des Crucible-Dramas, denn Karrieren enden ja häufig mal so nach der Saison, nach der einen oder anderen, aber vor allem auch, wenn die Q-School ansteht. Und wenn man dann erfährt, dass der ein oder andere gar nicht in die Q-School geht, sondern seine Karriere beendet, dann denkt man schon mal ein bisschen drüber nach. Und vor allem, Kati, wenn da dann solche Namen dabei sind wie diese Saison.
Ja, natürlich großen Respekt vor den Karrieren von Joe Perry, von Dominic Dale, die beiden prominentesten Spieler sind, die jetzt gesagt haben, nee, Q-School machen wir gar nicht oder müssten wir nicht mal machen, aber wir sagen trotzdem Tschüss, ja, die sich jetzt verabschieden von der ganz großen Bühne. Aber ich bin jetzt auch wieder die Person, die sagt, das ist jetzt auch einfach Zeit. Ich kann das bei beiden total nachvollziehen. Ja, ich wünsche denen, dass die am Strand liegen, ohne ans Training zu denken, dass die uns im TV oder in irgendeiner Art und Weise auch erhalten bleiben. Aber es ist jetzt auch Zeit, dass wir die nicht mehr am Tisch sehen. Und deswegen großen Respekt vor den Karrieren und alles Gute für das, was da noch kommt.
Und es könnten ja auch noch ein paar dazukommen, jetzt zum Beispiel Anthony Hamilton ist dann auch noch unklar, er hat jetzt erstmal Q-School gemeldet, wir werden nächste Woche dann noch auf die Q-School blicken, aber ja, Noah, es ist immer so ein bisschen schade, wenn der ein oder andere dann tatsächlich das Köhler an den Nagel hängt, aber wir haben, glaube ich, ja auch sehr, sehr viele gute junge Talente, die dann nachkommen inzwischen, da sind wir uns ja einig.
Ja, wir möchten noch kurz was sagen zu Perry und Dale. Man vergisst es ja immer auch. Also Perry zum Beispiel, es sind ja wirklich auch fixe Größen gewesen in den letzten Jahren im Snooker. Und was ich schön gefunden habe, es waren ja jetzt auch die Seniors am Start dann nach der richtigen WM in Crucible und beide waren da am Start. Also auch für die Seniors WM eine tolle Aufwertung, dass die beiden da waren. Dominic Dale im Alex Higgins Gedächtnis-Look mit Hut, also einer der legendärsten Walk-Ons, die es eh im Crucible gegeben hat. Also für die Seniors Tour ist das möglicherweise auch eine Aufwertung, wenn die beiden jetzt regelmäßig da mitspielen. Aber auf der anderen Seite, Kathi sagt es richtig, man hat es bei beiden verstehen können. Dominic Dale auch nicht mehr wirklich mit der Lust dahinter, sich an den Trainingstisch zu stellen. Und es braucht jetzt einfach auch, vor allem aus dem britischen Bereich neue Namen. Ich denke da an Stan Moody, ich denke an Aaron Hill. Also es wird Zeit, dass diese Namen auch abgelöst werden. Und ein bisschen ein neuer Schwung auch aus Kontinentaleuropa und auch von der Insel kommt. Snooker braucht neue Namen, daran wird sich nichts ändern. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es dann nicht zu sehr China-lastig wird, sondern dass auch aus Europa einiges nachkommt.
Wir werden sehen, also da du über Seniors angesprochen hast, also mich hat da eher verwirrt, dass da Craig Stedman dabei war, aber gut, das können wir, glaube ich, ein andermal.
Ist wieder andere Geschichte, ja.
Ja, das können wir, glaube ich, ein anderes Mal aufräumen oder ja analysieren, denn wir haben ja noch eine ganze Menge zu besprechen. Wir ersparen uns jetzt einfach mal durch alle Turniere durchzugehen oder irgendwie über besondere Turniersiege zu sprechen, weil es waren einfach zu viele. Ich glaube, Kathi, wo wir uns einig sind, was letzte Saison wirklich richtig gut war, hatte ich zumindest im Gefühl, war phasenweise die Qualität des Snookers, vor allem die Abwechslung dabei aber auch. Es haben zwar einige Spieler mehrere Turniere gewonnen, aber wir haben trotzdem sehr viele verschiedene Turniersieger gehabt. Viele Maximum Breaks. Wir haben gerade Richtung Weltmeisterschaft, ja, was Maximums anging, da nochmal wirklich tolle Geschichten auch erlebt. Also Snooker qualitativ kann man in der letzten Saison nicht großartig meckern.
Wenn die Leute jetzt schon anfangen, zwei Maximum Breaks in einem Match zu spielen, also dann, glaube ich, brauchen wir uns insgesamt nicht beschweren oder größere Sorgen machen, dass es bergab geht. Ja, ich glaube, die Abwechslung ist uns dann auf der Zielgeraden noch ziemlich abhanden gekommen mit diesem skurrilen Setup aus Players Championship und Tour Championship und Grand Prix. Ja. Das muss dringend geändert werden, das sagt auch Neil Robertson. Das heißt, niemand wird es ändern und wir freuen uns auf das Gleiche dann nächstes Jahr wieder. Es ist, ja gut, ne? Hoffen wir mal das Beste, dass doch mal jemand mal wieder sein Hirn einschaltet und da irgendwas mitmacht mit diesem Format und das bisschen sinnvoller positioniert im Kalender. Aber davon abgesehen, war das doch die Saison, wo wir nicht nur gesehen haben fürs Phrasenschwein, dass jeder jeden schlagen kann, sondern auch, dass jeder jeden deutlich schlagen kann. Also wir haben so viele Top 16 Spieler, die miteinander den Boden aufgewischt haben und dann ging es 4 Wochen später andersrum aus. Das war absolut faszinierend zu sehen und das hat richtig Spaß gemacht und das zeigt auch einfach, wie gut man sein muss und wie entscheidend die Tagesform auch ist, da ganz oben in den Ranglistenpositionen, wo die Luft schon ganz, ganz dünn wird, da gibt es wenig Spielraum für Fehler und das hat man diese Saison, glaube ich, sehr, sehr deutlich gesehen. Ja, weil dann die Spiele plötzlich sehr, sehr deutlich auch ausgehen können. Etwas, was wir vielleicht dann auch nicht so erwartet hätten. Und das ist vielleicht sogar ein neuer Trend im Snooker, so wie das Century Break im letzten Frame. Das gefällt mir, damit kann ich mich eigentlich anfreunden. Aber ich bin gespannt, wie das weitergehen wird dann in der kommenden Saison. Ob sich das wieder ein bisschen einpendelt, ob wir dann doch wieder eher auf den Entscheidungsframe tippen können, wenn zwei Top-16-Spieler aufeinandertreffen, oder ob das so verrückt weitergeht mit den klaren Ergebnissen. Ich bin gespannt.
Wir werden es sehen. Zumindest habe ich im aktuell veröffentlichten Snooker-Kalender die Players Championship noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie noch keinen Austragungsort haben, aber bisher ist nur der World Grand Prix und die Tour Championship drin. Und das wäre durchaus eine sinnvolle Änderung, finde ich. Also wenn das so kommt, können wir uns damit, glaube ich, anfreunden, zumal der World Grand Prix nach dem German Masters ist und die Tour Championship dann vor der Weltmeisterschaft. Also da ist dann noch ein bisschen Luft dazwischen. Noah, wie fandst du es in der letzten Saison? Also klar, Qualität war super, aber es sind auch ein paar Unklarheiten. Ne? Wir wissen nicht, was passiert mit dem Crucible. Wir wissen nicht, wird es jemals abseits des German Masters überhaupt noch mal Turniere in Kontinentaleuropa geben? Also abseits des Positiven gibt es auch ein bisschen was Negatives.
Ja, ich habe mir heute noch einmal den Turnierkalender vom letzten Jahr angeschaut und da war natürlich viel China dabei und viele britische Fahnen und dann scrollt man so durch und dann denkt man sich, hoch, was ist denn das für eine Fahne? Da die deutsche Fahne kommt auf einmal daher. Also wirklich das letzte verbliebene Turnier in Kontinentaleuropa, der Klassiker eigentlich da im Tempodrom mittlerweile schon, also wirklich ein hervorragendes Turnier und ewig schade natürlich um das European Masters, da braucht man gar nicht lange reden, völlig egal, wo das dann stattgefunden hat, also dieses Turnier wird man uns, glaube ich, alle wieder in den Kalender zurückwünschen. Ja, die Diskussion ums Crucible, das ist jedes Jahr im Frühjahr ist das der gleiche Blödsinn, also spätestens an Tag 5 kommt dann Barry Hearn daher und wenn Barry Hearn da ist, dann wird nur über dieses eine Thema gesprochen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die Tatsache, dass Shaw Weltmeister geworden ist, für das Crucible gut ist. Also man sagt ja immer, man will bis Ende des Jahres eine fixe Entscheidung treffen. Das muss auch für die Planbarkeit, muss das unbedingt so dann auch umgesetzt werden, weil es geht ja darum, du bist dann jetzt bis 2027 noch in Sheffield und dann musst du ja natürlich auch die Planungssicherheit haben, dass du sagst, okay, ich muss mir eine Halle buchen für mal mindestens wahrscheinlich 2 Wochen. Und das ist ja auch nicht so einfach, vor allem dann in Großbritannien, wenn es in Großbritannien bleiben sollte. Und durch das, dass ja der Vertrag mit der BBC verlängert wurde, glaube ich schon, dass wir auf der Insel bleiben werden. Ob es jetzt in der Form im Crucible weitergeht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Man darf gespannt sein. Ich hoffe nur, dass die Entscheidung jetzt wirklich auch bald fällt, weil man kann sich das wirklich nicht mehr anhören, weil es jetzt wirklich die letzten 3, 4, 5 Jahre jedes Jahr die gleichen Nebengeräusche bei der WM. Wo geht das Crucible hin? Wo machen wir es? Was können wir machen? Barry Hearn spricht nur vom Geld und hat eigentlich, vergisst es für mich auch ein bisschen, dass das Crucible für ihn eigentlich auch der Platz war für ihn als Manager von Steve Davis, wo auch seine Karriere begonnen hat. Das Schlimme ist nur, dass sein Sohn Eddie, bei dem, der hat zwar auch das Geld im Hinterkopf oder im Vorderkopf eigentlich, aber der damit Snooker eigentlich überhaupt nichts am Hut. Bei dem fehlt mir auch die Leidenschaft für Snooker. Also da wird's auch, was die Hörn betrifft, wird's nicht besser mit dem Jungen. Also das ist ganz, ganz schwierig und das ist leider Gottes auch eine Tatsache, mit der wir immer noch leben müssen und die mich sehr, sehr ärgert.
Was ich dabei immer merkwürdig finde, ist, Kathi, ich dachte eigentlich, Barry Hearn hat gar nicht mehr so viel zu sagen oder wollte irgendwie aufhören oder was auch immer. Also ich sehe ihn da immer noch jedes Jahr.
Ja, und jetzt dieses Jahr wird der auch immer, also der wurde doch immer vorgestellt, wirklich auch als Matchroom-Chef. Ja, und davon ist er doch definitiv eigentlich zurückgetreten gewesen und wurde dann abgelöst von diesem total nichtssagenden Typ mit dem total nichtssagenden Namen, den ich auch wirklich wieder vergessen habe, weil der ja nie irgendwas gesagt hat. Also das, ja, das ist sehr unglücklich, wie das alles läuft. Und ich finde, Barry Hearn sollte sich mal an sich selbst zurückerinnern von vor 10 Jahren. Da gab es Champagner bei den Pressekonferenzen und jetzt gibt es irgendwie nur noch schlechte Laune und unnötige Diskussionen. Ich sehe natürlich auch, dass Sheffield was zu tun hat. Jeder, der in Sheffield ist, sieht, dass Sheffield was zu tun hat, weil das geht den Bach runter. Ja, und da hilft es auch nichts, ehrlicherweise, wenn man einen grünen Teppich ausrollt und ein paar nette Banner aufstellt, sondern da müsste sich insgesamt was ändern, dass diese Stadt wieder besuchenswerter wird. Aber natürlich wäre das ganz verheerend, wenn jetzt die WM weggeht. Und jetzt hat man noch diese Pläne gesehen, wie in China das neue Crucible gebaut wird. Soll genauso aussehen, aber fünfmal so, na gut, dreimal, glaube ich, so groß. Und mit einem riesen Sportkomplex nebendran. Ja, also ich bin gespannt, was wird. Ich hoffe wirklich, dass wir unseren nächsten Saisonrückblick nicht mehr spekulieren müssen, sondern dann wirklich wissen, was Sache ist, weil das haben wir jetzt im Snooker wirklich auch mal verdient, ne? Dass es mal eine endgültige Entscheidung hier gibt, weil entweder wir müssen alle noch ganz schnell dahin, ja, und das ist wirklich sowieso meine Motivation nochmal an alle, holt euch die Tickets, der Rest findet sich schon, oder wir haben die Sicherheit, dass es noch weitergehen wird und darf.
Wir werden sehen, wie es damit weitergeht. Aber wir haben ja noch genug andere Sachen, um uns drüber Gedanken zu machen. Denn die gerade zu Ende gegangene Weltmeisterschaft war ja, zumindest also seitdem ich Snooker gucke, die erste Weltmeisterschaft, Snooker-Weltmeisterschaft, die nicht von Rolf Kalb kommentiert wurde. Und da sind wir vielleicht dann mal auch beim exklusiven Saisonrückblick für die Eurosport-Kommentatoren. Oder das Kommentatoren-Team, wenn man so möchte. Es sind ja 5 Leute, die das da machen. Und wie haben die sich denn so geschlagen, Noah?
Ja, wir waren natürlich am Anfang alle sehr gespannt, wie das weitergeht und wer dann die Namen sind. Ja, im Endeffekt ist es dieses Fünfer-Team jetzt da geworden und ich muss sagen, sie haben sich mit der Zeit wirklich hineingefunden und hineingearbeitet in den Job und sie haben das auch, was die Duos betrifft, immer auch sehr, sehr gemixt und muss aber sagen, sie haben es zum Schluss wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Man darf nicht vergessen, und das haben sie auch in einem eigenen Podcast gesagt, was Rolf Kalb geleistet hat, da mehr oder weniger alleine schon die Weltmeisterschaft über diese 17 Tage zu kommentieren. Das ist schon eine Mammutleistung gewesen. Und jetzt im Fünferteam, glaube ich, haben sie da eine gute Lösung gefunden. Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen und mir fällt es auch sehr, sehr schwierig, da Kritik zu üben, die mir eigentlich gar nicht zusteht als Außenstehender. Aber ich glaube, sie haben sich wirklich eben mit der Zeit sehr, sehr gut geschlagen und man wird sehen, wie es jetzt da weitergeht. Ich denke, dass dieses Team so weitermachen wird und vor allem die Jungen mit Lukas Kleckers und Felix Frede, die sind doch schon gute Leute und mal sehen, wie sie sich weiterschlagen werden.
Wir werden sehen, wie sie sich weiter schlagen. Ich muss auch sagen, ich war am Anfang ein bisschen, ja, unterwältigt. Jetzt nicht unbedingt, wär das falsche Wort, aber eher so ein bisschen enttäuscht von Matthias Broisch zum Beispiel, so ein bisschen. Aber inzwischen haben sie sich tatsächlich alle so ein bisschen reingefuchst. Was halt immer noch auffällt, Kathi, ja, da sind wir wieder bei dem, was wir gebetsmühlenartig da mal auch so ein bisschen hin und her schwenken, immer mal wieder. Aber es fehlt dann halt auch mal eine weibliche Stimme.
Ja, es fehlt eine weibliche Stimme und es kann mir wirklich keiner erzählen, dass es keine Frau gibt, die das machen kann, was Matthias Broisch macht. Ne? Dass wir jetzt in Deutschland nicht reich sind an Frauen, die Snooker auf Top-Niveau spielen und jetzt das machen können, was Lukas Kleckers und Felix Frede machen, das ist mir auch klar, ne? Und dass das schwer wäre, da jemanden zu finden. Aber wenn man doch die Teams so zusammenstellt, dann kann man doch da mal einen Schritt weiter denken. Ja? Und wenn man sich für Quereinsteiger öffnet, dann kann man sich doch auch für Quereinsteigerinnen öffnen, offensichtlich. Das ist natürlich ein Anliegen, was mir sehr am Herzen liegt. Trotzdem muss ich sagen, ich hatte auch sehr viel Spaß mit den Kommentatoren diese Saison. Also mir hat das teilweise richtig gut gefallen. Mein Lieblingsduo, das gut, ist auch überhaupt kein Geheimnis, ist einfach Harry Weber und Felix Frede, wenn die beiden mal loslegen und wenn die sich mal trauen, hier so richtig den Stammtisch auch mal anklingen zu lassen, dann ist das, da ist da so ein bisschen Anarchie drin, und das gefällt mir richtig gut, weil das macht das auch einzigartig. Also ich habe, glaube ich, immer Probleme, wenn alle versuchen zu sehr wie eine Person zu klingen, weil das macht es doch gerade aus, dass es für verschiedene Zielgruppen verschiedene Duos da gibt, und das darf man ja auch nicht vergessen, und ich glaube, das vergessen zurzeit richtig viele Leute, wenn sie Snooker gucken, dass es auch andere Leute gibt, die Snooker gucken. Ja, das ist auch kein Wunder, weil die Community wird immer kleiner. Aber was mir jetzt nicht so, was mich nicht so abholt, das kann ja jemand anderen total abholen, ja. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Leute, vielleicht auch ältere Leute, die den Thomas Hein sehr schätzen, ne? Unseren gesetzten Snooker-Bundestrainer. Ich persönlich muss abschalten, wenn es das Duo zwischen Thomas und Matthias gibt. Aber da gibt es Leute, die schalten da total ein und die fahren da drauf ab. Und das ist doch gerade wirklich die Chance dieses neuen Gespanns, dass man für alle was dabei hat, ja. Also das kann man wirklich auch sagen. Ich finde das toll. Ich finde das abwechslungsreich. Es ist immer so eine kleine Überraschung, wer dann dabei ist. Und ich meine, Lukas Klecker ist auch ein fantastischer Experte, den wir ja auch schon im Podcast zu Gast hatten. Und ich meine, wie der sich auch entwickelt hat am Mikrofon über die vergangenen vielen Jahre. Also das ist ein Traum. Das ist ein absolutes Märchen. Das macht total viel Spaß. Ich finde, dieser Innovationsdrang ist dann relativ schnell eigentlich auf einer Sache stehen geblieben, auf einem Stand, nämlich dem, den wir jetzt haben. Ich hätte mir da noch ein bisschen mehr ausprobieren gewünscht, vielleicht im Verlauf der Saison. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Ich muss nur sagen, was ich wirklich nicht ertrage, und das bei wirklich aller Sympathie allen gegenüber, die da jetzt kommentieren, diese ganzen Fehler, die auf journalistischer Seite jetzt passieren, wo sich Leute verzählen, wie hoch das Break war oder ob das jetzt der Frameball war und alles. Ja, und das kann jedem immer mal wieder passieren. Also ich meine, ich habe Gary Wilson, glaube ich, auch einen 177er Break unterstellt gehabt, ja, im Rahmen der WM. Das kann wirklich passieren. Aber ganz ehrlich, wie dann damit umgegangen wird on air, da nimmt dann so eine Erklärung und Entschuldigung dafür, dass man sich jetzt gerade zum 5. Mal in dieser Session verzählt hat, nimmt dann so 45 Sekunden eingefühlt. Ja, und dann ich mir, oh, lass mich doch in Ruhe damit, ja. Also das macht mich aggressiv. Das wäre mein Wunsch, dass wir das vielleicht irgendwie, am besten natürlich keine Fehler mehr in der nächsten Saison, das ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber dass man da ein bisschen einen anderen Umgang mit findet. Also dass das nicht dann die Erklärung von einem unnötigen Fehler nochmal unnötig viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, ich kann sich ja jeder vorstellen, dass man sich mal verzählt bei so einem Frameball. Ne? Wie viel hat man die eine rote da hinten in der Ecke nicht gesehen? Ne? Das passiert völlig klar, aber das muss man doch nicht jetzt 3 Minuten erklären, warum das passiert ist und dass man so dankbar ist, dass der Felix Frede daneben sitzt. Ja? Also sind wir alle dankbar, dass der Felix Frede daneben sitzt. Aber na, Freunde, komm mal wieder zu dem, was auf dem Tisch passiert. Aber, und das ist mir natürlich das Allerwichtigste, das macht doch auch gerade mal Spaß, wenn man sich aufregen kann über die Kommentatoren da im Fernsehen, ja. Also ganz ehrlich, das hat man doch beim Fußball auch immer gerne gemacht. Und irgendwie beim Snooker war das nie so ein Ding, weil das war alles immer so, ja, wie immer halt. Und deswegen, mir hat das auch richtig Spaß gemacht, da mal zu sagen, so, ah, oh, also Mann, was sagt denn der schon wieder? Und dann mich aber auch wieder zu freuen und mitzufiebern, mir wieder zu denken, Mensch, das sind echt Leute, die ich kenne, die jetzt einfach Snooker im Fernsehen kommentieren und was die auch eine Entwicklung an den Tag gelegt haben im letzten Jahr. Ne? Also Felix Frede, der bei der letzten WM erst eingestiegen ist und jetzt das macht, als hätte er noch nie was anderes gemacht. Wie gesagt, Lukas Kleckers, das macht so viel Spaß. Harry Weber, der natürlich als alter Hase da noch im Team auch wirklich seinen ganz eigenen Flavor reinbringt und Thomas Hein, dem ich auch gerne zuhöre, der dann auch mal so Emotionen widerspiegelt. Das war auch einer meiner Lieblingsmomente bei der WM, als dann Thomas, ich glaube, es war bei Chris Wakelins Match, dann auch einfach lachen musste, weil das so absurd gut war, was er gespielt hat. Und das sind so Momente, die bleiben mir wirklich in Erinnerung. Und da muss ich auch sagen, so vielleicht als größtes Kompliment, was ich geben kann nach der Saison, bei, wie gesagt, allen Momenten, wo ich auch mal was gegen den Fernseher werfen wollte, ich habe Rolf Kalb nicht einmal vermisst während der gesamten WM. Ne? Ich habe dann auch mal natürlich mit englischem Kommentar geguckt und so, aber ich war, wenn ich deutschen Kommentar geguckt habe, habe ich mir nie gedacht, oh, jetzt möchte ich über Rolf zurück. Und ich finde, das möchte ich den Kommentatoren auch noch gerne mitgeben nach dieser Saison.
Ja, so kurios ist, ne? Also aufregen kann man sich über einige Sachen. Ich würde mich zum Beispiel liebend gerne nicht mehr über etwas aufregen müssen, was Live-Scoring angeht. Es ist ein Dauerthema bei uns, aber ich verstehe es wirklich nicht, wie dieser professionelle Sport es immer noch nicht gebacken kriegt, vernünftiges Live-Scoring und vernünftige Statistiken online anzubieten. Zumal ich inzwischen die offiziellen Match-Sheets gesehen habe und diese Statistiken sind alle da. Warum kriegt man das nicht gebacken? Ihr dürft beide gerne durcheinander reden, weil in etwa so funktioniert das Live-Scoring.
Ja, es hat sich auch nichts getan.
Es ist schwierig, weil es ist mühsam, weil es ist ja wirklich nichts besser geworden. Da kann man das Design umstellen oder sonst irgendwas machen. Es ist aber generell, es passt irgendwie zu dem Bild, das World Snooker auch nach außen abgibt, was die Kommunikation betrifft. Und Live-Scoring ist irgendwie auch Kommunikation, nämlich dass man am Punkt gerade mitteilt, wie es nämlich steht. Und du sagst es ja richtig, wenn die Matchsheets alle da sind und die sind ja wirklich gut aufgearbeitet und was sie auch mit Statistiken machen, also das ist ja alles da, nur nach außen hin scheint das irgendwie absolut nicht zu funktionieren und ich weiß nicht, welche Blockade da bei diesem Verband drinnen ist, weil der Sport ist ja wirklich professionell, der wird professionell ausgeübt und dann sollte man das eigentlich automatisch verlangen, dass auch der Verband professionell agiert. Und leider Gottes, auch bei dieser Schauthematik, wie die Kommunikation gelaufen ist, das war jetzt alles andere als professionell. Und ich glaube, da hat World Snooker, auch die WPBSA, einiges an Verbesserungspotenzial für die nächsten Jahre. Und das Live-Scoring ist ja wirklich was Essentielles. Und das braucht man ganz einfach. Und das ist eigentlich gelacht oder ist fast schon ein bisschen, es ist peinlich für so einen Verband, wenn man das wirklich jetzt das wiederholte Jahr nicht auf die Beine bekommt.
Und es tut sich auch nichts, ne? Es hat sich ja de facto nichts verbessert über das Live-Scoring. Nichts. Also wir hatten mal zwischendurch diesen Fehler, wo der letzte Frame dann immer verschwunden ist nach 2 Sekunden. Den haben sie mittlerweile ziemlich gut, glaube ich, wieder in den Griff bekommen. Aber gut, ich meine, wenn wir das jetzt als positiv vermelden wollen, also Freunde der Sonne, ganz ehrlich, ja, es hat sich sonst nichts verbessert. Es gibt kein neues Feature, was wir gerne gehabt hätten, zum Beispiel mehr als 51 plus Break pro Frame oder das angezeigt wird, wenn es eine Respotted Black gab oder irgendwas, was wir sonst uns noch gewünscht hätten auf der langen Liste. Nichts davon ist eingebaut worden. Es gibt also null Dialog mit den Fans und es gibt null Fortschritt auf der technischen Seite im Snooker. Das ist wirklich traurig. Und das muss man auch mal sagen, ja, dass das im Amateurbereich in Deutschland besser funktioniert mit dem Live-Scoring. Ja? Ich war ja in Dresden bei Deutschland spielt Snooker. Da habe ich den Bernhard Schwarze getroffen, sächsischer Landesmeister dieses Jahr. Der hat sein eigenes Live-Scoring-Projekt entwickelt und macht das quasi ehrenamtlich und stellt das Verein zur Verfügung. Und das funktioniert super. Das wird jetzt in halb Deutschland schon genutzt, in den Snookerverein. Also total beeindruckend. Das ist eine One-Man-Show. Und dann hat sich der Bernhard hingesetzt und hat das einfach entwickelt. Ich fand das total cool. Es funktioniert auch richtig gut. Die haben da Statistiken. Da kannst du wie Autoquartett spielen mit deinen eigenen Spielerstatistiken. Ja? Also richtig cooles Produkt. Ja, und da funktioniert das irgendwie. Also in Dresden gibt es besseres Live-Scoring als im Crucible. Das kannst du dir noch nicht ausdenken.
Ja, wirklich. Leider sehr, sehr peinlich weiterhin. Wir werden sehen, wie das weitergeht in der nächsten Saison und wir werden sehen, ob die Spieler dann auch wieder alle so zurückkehren und ihre Form halten können, die sie phasenweise in dieser Saison gezeigt haben oder phasenweise vielleicht auch nicht gezeigt haben. Denn da sind wir beim Ende dieses Saisonrückblicks angekommen und bei unserer beliebten Reihe, die Top- und Flop-Spieler zu wählen von der letzten Saison. Und ich muss sagen, das ist mir dieses Mal sehr schwer gefallen. In beiden Richtungen, weil selbst die Flops, die mir so eingefallen sind, haben sich teilweise relativ gut dann noch gerettet irgendwann. Und bei den Top-Spielern, Noah, wo will man da anfangen, ne? Es gab einfach zu viele.
Ja, und es ist natürlich immer schwierig, wenn man dann sich auf ein paar beschränken muss, die man wirklich hervorheben will. Natürlich kann man da sagen, mit Judd Trump und Kyron Wilson, die auch souverän die Rangliste anführen, das waren schon, auch was die Titel betrifft, definitiv die zwei Figuren dieser Saison. Aber natürlich, John Higgins, wie der nochmal zurückgekommen ist mit dem Turniersieg bei den World Open, der ihm so richtig Selbstvertrauen gegeben hat und dann auch das Finale bei der Tour Championship, wie der das gedreht hat gegen Mark Selby, also wirklich sensationell. Dann ein Neil Robertson, der ja auch wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt ist mit zwei Turniersiegen. Also da sind wirklich Namen dabei. Auch man könnte auch einen Tom Ford zum Beispiel nennen, der ja beim Shootout seinen ersten Ranglistentitel gewonnen hat. Das vergisst man ja dann auch alles wieder. Das geht dann einfach unter. Also wirklich so zwei, drei herauszuheben oder einen überhaupt, das fällt mir dann immer sehr, sehr schwierig. Es waren sehr, sehr viele positive Sachen, die zu vermelden waren von Spielerseite. Und also wirklich, ich habe mehr Tops gesehen als Flops. Also was das betrifft, wirklich sehr, sehr positiv die Saison.
Also bevor wir jetzt hier Tom Ford als Topspieler der Saison nehmen, Kathi, also bitte, sortier das.
Okay, ich fange mit den Flops an, ja, weil da bin ich ganz anders unterwegs als der Noah. Ich habe eigentlich nur Flops erlebt, basierend auf dem Crucible. Ich muss jetzt schon auch einfach mal sagen, für mich Flop eigentlich im Grunde alle Top 16 Spieler während des Crucibles, alle gesetzten Spieler, außer Mark Williams, ja. Der hat sich wirklich wacker geschlagen und ins Finale und dann ging es nicht mehr, alles klar, kann passieren und das mit den Augen, ne. Aber sonst alle Flops, ja, wo waren sie denn? Ein Amateur ist Weltmeister geworden, also da muss man sich schon mal hinterfragen, als Mark Allen, Sean Murphy, Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Neil Robertson, wer auch immer, Ali Carter, ne, das, also, wirklich, wo waren sie denn? Alles Flops für mich.
Also, ich finde, bist das aber sehr streng. Sagen.
Ja, also ich meine, ich habe mich, es ist doch eine herrliche Geschichte, dass ein Amateur jetzt Weltmeister geworden ist und so ein richtiger Amateur war ja auch nicht, haben wir zur Genüge besprochen. Aber da hätte, also ich finde, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen, weil das muss ja nicht sein, dass ein Amateur Weltmeister wird. Da gibt es ja genug Leute, die was dagegen haben könnten. Und keiner hat es geschafft, ihn aufzuhalten. Ein Monat lang, keiner hat es geschafft. Elliot Slesser war am nächsten dran. Ja, also alle eigentlich Flops außer Mark Williams und Elliot Slesser bei mir, basierend auf der WM. So, jetzt Top Spieler. Ah, Christian. Also erstmal Ben Wollaston. Ben Wollaston hat gesagt, ich war peinlich lange nicht mehr im Crucible und dann hat er sich qualifiziert mit Ansage und hat den Mark Selby geschlagen. Also das war schon eine richtig gute Aktion einfach. Und ansonsten natürlich der Topspieler der gesamten Saison und aller kommenden Saisons, Flo Nüssle. Flo Nüssle ist Profi geworden. Ich weiß noch, als wär's gestern gewesen. Ne? Ach, wie er das dann wirklich gemacht hat. Er hat es wirklich, wirklich, wirklich durchgezogen. Also das war herrlich. Das war ein magischer Moment. Das hat alles in Schatten gestellt. Flo Nüssle, Snooker-Profi. Also für mich Topspieler der vergangenen Saison, Topspieler der nächsten Saison. Wahnsinn. Flo als Profi. Nach all den Jahren, die er es versucht hat. Ja, also niemand hat diesen Topspieler-Posten mehr verdient als er.
Ja, dem schließe ich mich einfach nur an. Und ja, wie gesagt, bei Flop-Spielern ist es mir gar nicht so leicht gefallen. Da man könnte so Anthony McGill oder Noppon sein Kamm, die so ein bisschen sehr weit unterm Radar geflogen sind diese Saison, nennen. Aber ja, wir schauen einfach eher positiv in die neue Saison. Und da hat Kathi ja schon mal einen super Punkt gebracht. Flo Nüssle werden wir erleben. Wir werden hoffentlich auch noch ein paar weitere tolle Talente sehen, die sich in der Q-School durchsetzen. Und dann sind wir jetzt auch am Ende dieser Sendung angekommen. Jetzt dürft ihr euch gerne noch was wünschen für die neue Saison. Noah, ein Wunsch an die Saison 25-26.
Puh, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich, wahrscheinlich das Erste würde ich sagen, dass wir wieder hauptsächlich nur über Snooker reden und dass diese Nebengeräusche, egal welcher Art, Live-Scoring-Skandale, dass die einfach weniger werden und dass das Snooker unser Nummer-1-Thema bleibt bei diesem Podcast und war wirklich das sportliche Snooker.
Okay, ich glaube, das haben wir uns die letzten drei Saisons schon gewünscht. Aber wir versuchen es einfach.
Man kann es nur wiederholen, weil es einfach so wichtig ist, weißt du?
Ja, definitiv. Also,
es ist einfach so traurig, weil da sind so Selbstverständlichkeiten dabei, die bei anderen Sportarten muss man nicht einmal drüber diskutieren. Also ja. Das ist schon, da hinkt Snooker dann teilweise schon noch ein bisschen hinten nach. Deswegen sind meine Wünsche oder meine Erwartungen eh schon ein bisschen niedriger gesteckt, was das betrifft.
Also bei Kati brauche ich, glaube ich, gar nicht nachfragen. Finale David Grace gegen Flo Nüssel in Berlin dürfte dann wohl der Wunsch sein, ne?
Schön wär's. Auf der vielleicht minimal realistischeren Schiene. Ich wünsche mir ein WM-Finale für Marcel Eckert. Ja, ich finde, das ist die, also jetzt endgültig zum Skandal geworden, dass er bisher erst ein WM-Finale geleitet hat. Und klar, er macht jetzt auch viel Pool und so und das ist alles sehr glamourös und freut mich auch für ihn. Aber also gerade auch, wenn im Raum steht, dass das Crucible vielleicht nicht mehr unendlich lange der Austragungsort bleibt, dann darf man einfach nicht vergessen, dass der Marcel Eckert jetzt auch noch nicht mal ein normales Crucible-Finale geleitet hat, ne? Sondern das war ja unter besonderen Umständen damals. Und ich wünsche ihm ein ganz klassisches Klassiker-Finale im Crucible, sagen wir Judd Trump gegen Mark Selby. Ja, und das wäre wirklich, das wünsche ich mir. Das ist noch eine Weile hin, aber auf geht's Marcel, weil das kann so nicht bleiben mit dem einen Finale.
Dem schließe ich mich an, das war auch einer der tollsten Momente, Maike und Marcel diese Saison oder diese WM im Crucible gemeinsam zu erleben. Das war einfach nur toll, Marcel zu beobachten bei Mark Williams gegen Hossein Wafai, mein Moment dieser Weltmeisterschaft. So, also das war der Saisonrückblick 24-25. Wir stellen uns so langsam auf die nächste Saison ein. Je nachdem, ob man die Q-School zur neuen oder zur alten Saison zählen möchte, denn da hören wir uns das nächste Mal wieder bei Tote Clemens. Danke Noah, danke Kati, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bis zur neuen Saison oder zu Q-School in der alten Saison. Total Clearance.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.